Der Titel dieser Predigt ist Der König der Wahrheit. Beginnen möchte ich mit Psalm 15, dem ersten Vers, ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Die Wahrheit reden von Herzen, wie geht denn das? Und der achte Vers in Davids Bußpsalm Nummer 51 weist auf Gottes ernste Forderung diesbezüglich hin. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Er wird Gott diesbezüglich fündig. Er findet der Wahrheit im Innersten, bei uns. Anhand einer geistlich und historisch bedeutsamen Begegnung betrachten wir dazu einige Personen, die die Bibel deutlich voneinander unterscheidet, wie schon im Anfang Gott das Licht getrennt hat von der Finsternis. Es geschah an jenem Tag, als Jesus, als das Lamm Gottes, im Begriff war, die Schuld der Welt am Kreuz auf sich zu nehmen. Und auch an diesem Tag war er, wie an allen anderen Tagen seines Erdenlebens, nur umgeben von Repräsentanten der sündigen Menschheit. Sein heiliger Wandel auf Erden zeigte bei jeder Begegnung mit Menschen den absoluten Kontrast zwischen Wahrheit und notorischem Widerspruch. So hatte schon der alte Simeon im Tempel seinem 8 Tage alten Heiland prophezeit. Steigen wir also ein in jenen denkwürdigen Moment, als Jesus vor Pilatus stand. Und nutzen wir diese Stunde für das uns aufgeschriebene Anschauungsbeispiel, was die Wahrheit betrifft. Wahrheit im Innersten kontra der Lüge in uns Menschen. In Johannes 18, ab Vers 37 steht, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Und Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus. Wenn wir hier den Herrn betrachten, der für uns verurteilt wurde und für uns gelitten und geblutet hat, dann ist es angebracht, dass wir in denen, die ihn dabei umgaben, auch unsere eigene Gestalt entdecken im Spiegel des Wortes Gottes. Denn deren Natur ist unsere Natur. Dann sehen wir uns deshalb an, wer hier zugegen ist. Da steht neben Jesus die Schar der Hohenpriester und der Ältesten. Hannas und Kaiphas an ihrer Spitze. An ihnen wird offenbar, wie der Dunkel der Selbstgerechtigkeit einen Menschen verstockt, so dass er mit sehenden Augen nicht die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes sieht und mit hörenden Ohren nicht die Stimme der Gnade und Wahrheit hört. Und dann steht da das Volk, dem er sich als der Friedenskönig erwiesen hat, als der Mann mächtig an Taten und Worten, er war umhergezogen und hat wohlgetan. Und gesund gemacht, alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und an wem geschah das? An dem Volk, das jetzt wie von Sinnen zu Pilatus schreit, kreuzige, kreuzige ihn. An ihnen wird der Sinn des leichtsinnigen Fleisches offenbart, das zwar die Wohltaten Gottes genießt, aber Gott zu geben, was Gottes ist, dazu bequemt man sich nicht. Und neben Jesus die heidnischen Kriegsknechte, die ihn schlagen und verspotten, an ihnen offenbart sich der rohe Grimm des natürlichen Menschen gegen alles, was sein Motto stört. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Menschen mit ihrer tierischen Lust an Qual und Gewalttat, an Perversion und Skandalen. Und da stehen seine 12. Judas, einer aus ihrer Zahl, verrät Jesus, der hängt sich anschließend selbst. An ihm wird offenbar, was bei einem Erweckten die heimlich gehegte Lieblingssünde bewirkt, wie sie den aufkeimenden Glauben wegfrisst und schließlich das verödete Herz dem Satan übermacht, zum ewigen Verderben. Petrus verleugnet seinen Herrn, an ihm wird offenbar, wie das Gedicht sagt, dass unser Fleisch und Blut vor Gott nichts gilt, vermag und tut. Und schau, alle Jünger verzagen und fliehen und offenbaren damit ihre Menschenfurcht und Kreuzesscheu. Das tun Menschen, die den Herrn lieb haben. Und der Herr selber aber, wie stellt er sich dazu? Ihn dürstet danach, sie zu erretten. Seine geduldige Liebe wirbt um ihre Seelen, ob sie es wohl alle erkennen möchten, dass er der Heiland ist und dass er ihr Heiland ist. In seiner Todesmission für uns gleicht er einer Baumart im Morgenland, die die Axt, die sie fällt, mit süß duftenden Balsam benetzt. Und was er getan hat an jenem Sünderhaufen dort, das tut er auch an uns. Denn er ist heute noch dasselbe, er ändert sich nicht. Und zu den Gestalten dort, die uns seine Leidensgeschichte zeigt, gehört auch jener unvergessene Name für die Christenheit, Pontius Pilatus. Und da berichten die Evangelisten und besonders ausführlich der Apostel Johannes, was zwischen Christus und Pilatus als dem Vertreter der ganzen Menschheit vor sich gegangen ist. Im Wort Gottes sehen wir damit auch zum ersten Mal den König des Himmelreichs in Berührung mit den Trägern der Weltmacht. Von denen, die er nicht beraubt hat, muss Christus Gewalt leiden. Der Heiland der Welt erleidet das Schwert der Obrigkeit so, als wäre er ein Übeltäter. Und wie verhält er sich vor Pilatus? Er handelt ganz als Jesus, als sein Retter. Er wirbt um diesen heidnischen Landpfleger und macht dabei sein königliches Recht geltend an dieser verlorenen Seele. Ja, er trachtet danach, dass Pilatus sich ihm ergeben soll und ausrufen soll, du bist mein König. Und das ist das eine, was wir bei dieser Begebenheit ins Auge fassen sollen. Pilatus seinerseits empfindet sogar einen Eindruck von der Herrlichkeit dieses Königs, den er wider Willen richten soll. Aber dass er sich für Jesus entscheidet, dazu kommt es nicht. Und in der Folge ist er genötigt, sich gegen ihn zu entscheiden, wie der Herr ja sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und damit wird an Pilatus die Torheit all der Unseligen offenbart, die vermitteln wollen zwischen Christus und der Welt, die Wahrheit und Lüge nicht trennen wollen, weil es ihnen nicht wirklich ernst ist. Weil Christus es ihnen darum auch nicht wert ist, dass sie mit der Welt brechen, mit ihrem ganzen Eigenwillen und Eigenleben. Und so ziehen sie der Wahrheit das Weiterleben in der Lüge vor. Und das ist das andere, was wir bedenken müssen und uns vor unserem Herrn an die Brust schlagen in der Gottesfurcht und ihn fragen, bin ich's, Herr? 6 Jahre schon war Pilatus jetzt Landpfleger in Judäa und in diese Periode ist die Gnadenzeit gefallen, in der Jesus umherzog unter seinem Volk und das Verlorene gesucht hat. Und es huldigten ja auch bereits etliche Heiden diesen ihrem König. Aber im Palast des Landpflegers kümmert man sich wenig um den Propheten aus Nazareth, wenn auch die Frau des Pilatus im Traum zu schaffen hatte mit diesem Gerechten, wie sie ihn nennt. Zudem war dem Pilatus der Parteineid der Pharisäer nicht unbekannt. Nur der Gott, dem er diente, der ließ ihm keine Zeit und keine Lust, nach Jesus zu fragen. Heute aber, heute soll er nach ihm fragen, heute soll er sich entscheiden, ob er dem König der Könige zufallen will, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, oder ob er sich lieber weiter anlügen und betrügen will mit der erträumten Ewigkeit des römischen Weltreichs und seinem eigenen Verbleib nach seinem Tod. Und da bringen sie Jesus zu ihm, ganz früh am Morgen, und sie brechen im Zuge seiner Verurteilung lügnerisch glatt 21 ihrer mosaischen Gesetze, die Herrn Hohepriester. Ja, wir haben ihn dir mit Bedacht überantwortet, ist ihre dreiste Rede angesichts der unverhohlenen Verachtung des Pilatus für ihr Gehabe und ihr Tun. Ja, dieser gehört vor das Gericht, denn er ist ein Übeltäter. Aber ist er ein Übeltäter? Ob Jesus ein Übeltäter gewesen ist, das hätte man die vielen fragen sollen, die befreit worden sind von unsauberen Geistern, die geheilten Gichtbrüchigen, die gereinigten Aussätzigen, die hörenden Tauben, die redenden Stummen, die sehenden Blinden, die auferweckten Toten und vielmehr noch all die Törichten, die weise geworden sind zum Himmelreich. Die hätte man fragen sollen. David hat es längst vorausgesagt im 35. Psalm, was hier vor sich geht: Sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Und so steht Jesus vor dem Lampflieger. Der zukünftige Richter der Lebenden und der Toten steht vor seinem weltlichen Richter als der König der Könige und unsertwegen in Banden. Aber sogar für Pilatus ist es eine klare Sache: Das ist kein Übeltäter. Und hier hat Römer Recht und Römer Justiz ja nichts zu schaffen. Und er zweifelt keinen Augenblick, dass die Juden das Schwert der römischen Obrigkeit als Waffe für ihren Fanatismus missbrauchen wollen. Und er verheimlicht sein Misstrauen auch nicht. Da aber bringen sie die tückische Anklage vor, über die sie sich ja so weise beraten haben. Weil Jesus bezeugt hatte, dass er der Christus sei, stellen sie ihn jetzt hin als einen Empörer, der sich einen gesalbten König nenne. Und dann lügen sie noch hinzu, dass sie ihn dabei ertappt hätten, dass er das Volk zum Abfall verführe und dem Kaiser den Zins abspreche. Ja, war das aber nicht genau das Bild des Messias, den ihr fleischlicher Sinn sich immer erhofft hatte? Und nun überantworten sie Jesus gerade unter diesem Titel, dem römischen Gewalthaber. Pilatus durchschaut aber ihren Handel sehr wohl, denn einen wirklichen Rebellen hätten ihm die Juden schwerlich ausgeliefert. Und so kurzsichtig ist der Lampflieger auch nicht, dass er sich diesen ganzen Unsinn hätte einreden lassen von Leuten, die ja das Römerjoch auf ihrem sehr widerspenstigen Nacken trugen. Er lehnt es glattweg ab, ihr mieses Geschäft. Da sprach Pilatus zu ihnen, steht in Johannes 18, 31, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Aber vergebens, das nützt ihm nichts. Er steht ja nicht nur als Landpfleger, sondern er steht als Mensch vor Gott. Er soll sich definitiv für oder gegen diesen Jesus entscheiden. Und die Juden antworteten nun: Gerichtet haben wir ihn schon, aber wir dürfen ihn ja nicht hinrichten. Wir dürfen niemand töten. Und es war tatsächlich der rechtlich aktuelle Stand, denn ein halbes Jahr zuvor hatte der römische Senat erst entschieden, dass die Juden keine Todesstrafe mehr ausführen dürfen. Und so greift Gott ein in das Heilsgeschehen, in der Geschichte und Politik, denn sonst wäre Jesus gesteinigt worden und nicht gekreuzigt, wie die Schrift prophezeit. Interessant ist aber, dass sie gar nicht viel später bedenkenlos den Stephanus steinigen, wo auch Paulus als Saulus noch dabei steht und wohlgefallen hat an seinem Tod. Aber zurück zu Pilatus. Er hört nun, was er anfangs nicht verstehen wollte. Die Juden begehren definitiv ein Todesurteil von ihm. Und so wird der ganze Prozess von Gottes weisen und vorgefertigten Ratschluss dirigiert, mitten unter all den menschlichen Lügen. Und eben diese Vorsehung, die über unserem Heiland von seiner Geburt an bis zum Tod am Kreuz gewaltet hat, die waltet auch über unseren Lebens- und Todesumständen. Und wir können uns ihr gänzlich überlassen und Gott alle unsere Wege anbefehlen. Durch dieses Kreuz Jesu, an dem er als der König der Wahrheit hing, hat Gott ihn und uns, seine Reichsgenossen, konsequent von der Welt getrennt. Wie auch Paulus feststellt im Heiligen Geist in Galater 6, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und das Kreuz musste von den Obersten dieser Welt aufgerichtet werden, nach Gottes vorbedachtem Rat, wie Paulus an die Korinther schreibt: Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Bevor wir uns jetzt nun weiter mit dem Landpfleger befassen und seinem Dialog mit dem Herrn folgen, tun wir einen Blick in den Spiegel, der uns in diesem Weltmenschen vor Augen gehalten wird. Haben wir uns vielleicht auch bisher gewehrt, die Fragen an uns heranzulassen: Wie stehe ich wirklich zu Christus? Ist vielleicht auch uns alles Mögliche wichtig gewesen, nur das eine nicht: Wer Christus ist, da winken wir nicht vorschnell ab. Wir reden hier nicht zu vornehmen Weltmenschen, zu den sogenannten Gebildeten, weil das, unter denen Pilatus mehr Nachfolger hat als Christus, ist ja leider ausgemacht. Aber du, Christenmensch, du glaubst ja. Das heißt, du hast nichts dagegen, dass Christus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt und dass er der König ist, zu dessen Reich die versöhnte Welt gehört. Aber lebst du nicht oft, wie wenn du zu diesem herrlichen Reich nicht gehörtest? Lebst du nicht oft, als regierte dein König nicht in deinem Inneren? Und dann erschrickst du, wenn er sich dir naht, wenn sein Wort dich empfindlich anfasst, wenn dir eins seiner lebendigen Glieder, einer, der für dich betet, dir entgegentritt und dessen Wandel dir deutlicher noch als sein Reden das Wort Jesu wieder einmal sagt, der nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Oder wenn die Frage nach der Wahrheit in deinem Innersten sich in dein Herz bohrt von einem Totenbett her, erschrickst du dann nicht? Fehlt dir der Mut zu einer ehrlichen Antwort? Dein Schweigen wird dir aber nur weitere unruhige Nächte bereiten. Willst du dem Herrn nicht zu nahe an dich herankommen lassen, ihm aber auch nicht den Rücken kehren? Kann ja doch jeder seinen Glauben leben, wie er selber meint. Dann wisse du, neuer Pilatus, es wird dir nicht immer gelingen, dieses Leben in der Lüge weiterzuleben, dieses beidseitige Hinken vor Gott. Du kannst dich nicht ewig verstecken vor dem Heiland und der von ihm geforderten Nachfolge, ohne ewigen Schaden zu nehmen. Du wirst dich ihm stellen müssen. Es gehört zur Wirkung seiner königlichen Majestät, dass ihn niemand umgehen kann. Irgendwann stehen wir alle vor ihm. Und dann steht er vor dir, so wie hier vor Pilatus. Und wo willst du hingehen vor seinem Geist? Wohin fliehen vor seinem Angesicht? Führest du gen Himmel und nahst dich dort der Gemeinde derer, die seinen Namen anrufen und verkündigen? So ist er da, in der Herrlichkeit seiner Gnade. Und bettest du dich in der Hölle, suchst du Ruhe in der Welt, die ihn verachtet und verfolgt, so ist er auch da, in der Herrlichkeit seiner Gerichte. Er ist der König, dessen Rechte überall hinlangt, die sich nach jedem Menschen ausstreckt. Und für jeden kommt einmal die Pilatusstunde, wo er sich für oder gegen Christus entschieden haben muss, ernsthaft und konsequent. Jesus und Pilatus stehen nun einander gegenüber. Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Die synoptischen Evangelisten berichten von einem Ja des Herrn, indem sie die Antwort Jesu in Summa zusammenfassen. Johannes aber erzählt genauer, wie Jesus mit Ja antwortete. Zuerst kommt die Gegenfrage. Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Ja, was bewegt Jesus zu dieser Frage? Er kennt ja die Anklage der Juden, dass er sich einen König nenne. Der Grund für seine Frage wird klar, wenn wir bedenken, dass Jesus sie nicht um seinetwillen stellt, sondern um des Pilatus willen. Er sieht in dem Landpfleger nicht die Inquisitionsmaschine, sondern den Menschen, um dessen wertgeachtete Seele er dort wirbt, Kraft seiner Liebe, die nicht anders kann, als alles Verlorene zu suchen, dem sie nahe kommt. Daher wohl die Frage, redest du das von dir selbst aus? Pilatus, hast du selbst, hat dein Herz Anteil an dieser Frage? Willst du wissen, ob ich ein König bin und was für ein König ich bin? Oh, dass du von dir selbst fragtest. Oder fragst du nur, um zu erfahren, ob ich deinem Kaiser gefährlich werden könnte und nicht, ob ich der Helfer für deine Seele sei? Ja, Pilatus hat etwas empfunden von der Liebe, die hier hinzudringt an ihn, die ihn sucht, die ihn zu ihm redet. Aber gleich hat er es eilig, ihr zu entschlüpfen. Er schiebt sie weg, schiebt sie von sich. Und der stolze Römer in ihm antwortet für ihn, bin ich ein Jude? Was gehst du mich an, dass auch nur etwas in mir nach dir fragen sollte? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Dein Volk. Es sollte schmerzen und es schmerzte Jesus. Wie alles, was die lügenhafte Welt um ihn her zu ihm und wegen ihm sagte. Er war ja in sein Eigentum gekommen und die Seinen hatten ihn in die Hand der Heiden überantwortet. Aber was hätte Jesus antworten sollen auf die Frage, was hast du getan? Die Welt würde ja die Bücher nicht begreifen, wollte man alles aufschreiben, was er getan hat. Halten wir hier still, wir Christen. Antworten wir für den Herrn, du und ich. Wir wissen doch, was er für uns getan hat. Und so dürfen wir es auch gar nicht in Frage stellen, bin ich ein Jude? Denn wir sind tatsächlich im wahrsten Sinn blutsverwandt mit ihm, sind hineingetauft in seinen Leib durch den Heiligen Geist. Wir gehören zum Israel Gottes. Und es ist ein Jammer, dass mancher Christ in solch ignoranter Pilatusferne zu Jesus steht und hauptsächlich nur vom Hörensagen von ihm weiß, ihn aber aus der eigenen Erfahrung nicht kennt und nicht kennen will. Die Welt, die ihre Wissenschaft zu ihrem Gott erhebt, die urteilt über den Christus am Kreuz, der muss doch etwas getan haben, sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Was hast du getan? Fragt Pilatus. Der Herr antwortet ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist, als spreche er, nichts habe ich getan, was eines Königs ist, den du einen König nennen würdest. Was ich getan habe und noch tue in meinem Reich, damit hat dein kaiserliches Amt nichts zu schaffen. Und wäre Christi Reich ein Reich nach dem Verständnis Roms gewesen, dann hätte Pilatus statt eines gebundenen Königs einen Herrscher in einem Triumphwagen vor sich gehabt. Jesus redete weiter, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Nein, nicht von unten stammt sein Königreich, wie er auch den Juden gesagt hat in Johannes 8. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und nicht das Schwert ist die Waffe seines Reichs, sondern das Wort Gottes und der Heilige Geist. Und nicht durch Gewalt, sondern durch Leiden und Dulden siegen seine Streiter in der Nachfolge des Gotteslammes. Und nicht Städte, nicht Schlösser oder Ländereien sind die Residenz seines Reiches, sondern die Herzen der Menschen, in denen er wohnt, durch den Glauben. Gott verlangt nach Wahrheit im Innersten. Und die ist nicht von dieser Welt, die ist nicht menschlich. Nicht Gold und Silber, nicht äußere Sicherheit, nicht Wohlleben sind die Güter seines Reiches, sondern Vergebung der Sünden, Friede mit Gott, Gerechtigkeit und ewiges Leben. Und nicht Ehre und Ansehen vor der Welt ist der Schmuck seines Reiches, sondern die verachtete Kreuzesgestalt, die Demut und die eigene Niedrigkeit und Nichtigkeit und Dienstwilligkeit untereinander, so blüht und krönt sein Reich. Und es umfasst auch nicht wenige oder viele Provinzen, sondern die ganze Welt. Und es währt auch nicht 100 und nicht 1000 Jahre dieses sein Reich, sondern es währt in den Aionios. Das ist das charakteristische, das ausgeprägte Wort für ewig, das aber seinem Wesen nach nur Gott zugehört und nur auf ihn zutrifft. Ewig als Wort, das wäre zu wenig. Es ist die ewige Existenz Gottes, die das Reich Jesu ausmacht. Es ist ein unverwesliches, ein unerschütterliches Reich und es ist für die Gemeinde Christi ein anhaltender Trost, dass das Reich ihres Königs nicht von dieser Welt ist. Zeiten des Heils sind es, die uns besinnen lassen auf unsere himmlische Herkunft und uns losmachen von allen Dingen, deren Trunk uns zum Reich dieser Welt wieder hinabziehen will. Aber es muss hier in dieser Welt gelitten und gestorben sein, wie unser König selbst gelitten hat und gestorben ist, der uns von des Teufels Gewalt, von der Sünde und dem Gericht und dem ewigen Tod errettet hat und noch errettet. Darum, wer Bescheid weiß über das Wesen unseres Königs und die Art seines Reiches, der begibt sich willig und ganz unter sein Kreuz, denn wir haben den Trost, dass, wenn auch hier gelitten sein muss, dort bleibende Freude und Herrlichkeit sein wird. Und das macht Christen mutig, auch mitten in der Anfechtung, auch im Tal der Todesschatten. Christus, der König der Herrlichkeit, er lässt bei sich selbst Leib und Gut, Leben, ja alles in Gefahr kommen. Und was sehen wir daran? Dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und wie steht unser König dort vor Pilatus, unser Herr Jesus Christus? Wie ergeht es ihm? Was ist sein Glanz? Wie hoch wird er geachtet? Da ist nichts zu bemerken als Leiden, sich spotten und verhöhnen zu lassen und schmählich zu sterben, als der Allerverachtetste und Unwerteste, mittens hineingereiht unter die Verbrecher. Und doch regiert er hier die ganze Zeit in einem kleinen Stück, nämlich mit dem Zeugnis der Wahrheit, mit Gottes Evangelium, durch das er den Heiligen Geist gibt in die Herzen und die Sünde vergibt und uns die Hoffnung des ewigen Lebens schenkt. Und das allein im Glauben und im Wort. Man sieht davon nichts, man kann es auch nicht greifen. Zurück damit zu der Begegnung Jesu mit Pilatus, der diesen Menschen, Ecce Homo, wohl befremdet und abwehrend anblickt. Dreimal hatte der nun geredet von seinem Reich und wahrhaftig, es herrscht etwas Königliches den Römer an aus Jesu Worten. Ja, wie sollte es wirklich noch ein anderes Reich geben, noch eine andere Welt als diese Welt, ein anderes Glück als das, dem er nachjagt, ein Glück, das nicht gestört wird vom Unglück dieser Welt? Und da ruft er mit verhaltener Unruhe, so bist du also doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also, ein König der Wahrheit ist Christus. Mehr noch, er sagt es selber in Johannes 14, ich bin die Wahrheit. In ihm ist die Wahrheit erschienen. Wie in Johannes 1,14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christus ist der Sohn des Wahrhaftigen, der einzig geborene Sohn Gottes. Er ist die wesentliche, selbstständige Wahrheit, das Ebenbild des Wesens Gottes. Und die Schrift nennt Gott wahr, weil er wahrhaftig ist und Aionios, also Gott gemäß Ewigkeit, an sich trägt und weil seine heilige Liebe sein seliges Leben ist. Gottes Wahrheit und Gottes Heiligkeit, die sind eins. Gleicherweise so beim Sohn Gottes. Der bezeugt die Wahrheit, die er selbst im Wesen ist. Es handelt sich um die seligmachende Wahrheit, dass Gottes heilige Liebe die Erlösung der Sünder will. Und um das zu bezeugen und zu offenbaren durch sich selber, dazu ist Christus geboren, ist Mensch geworden, aber ohne Sünde, ohne Lüge. Als der König der Wahrheit ist er in diese Welt gekommen, was die er ja nicht ist. Und zu diesem Zweck hat er gelebt in der Welt, hat gepredigt, hat gewirkt und gelitten. Alle Menschen sind Lügner, sagt Gottes Wort. Jesus aber ist die Wahrheit und Jesus zeugt von der Wahrheit. Er bringt uns das Reich der Wahrheit, dessen angestammtes Wesen Urheber und König er selber ist. Und so steht er dort vor Pilatus. Aber hat dessen unsterbliche Seele das Verlangen, ins Klare zu kommen und der ewigen Verdammnis zu entfliehen? Nach allem, was er bisher von Christus gehört hat, der jetzt so nahe steht vor ihm, spürt Pilatus nicht den rettenden Zug des himmlischen Vaters in seinem Inneren, den Zug zu der entscheidenden Frage an den König der Wahrheit, wie kann ich gerettet werden? Jesus steht vor ihm und sieht ihn an, so als frage ihn Pilatus, hast du Lust zur Wahrheit? Und dann spricht er dieses herrliche Wort Gottes, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es sind die Bürger seines Reichs, die gleich wie er nicht von dieser Welt sind. Das hat er vor dem Vater auch im hohepriesterlichen Gebet am Abend zuvor deutlich betont, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Nein, sie sind nicht von dieser Welt, sie sind aus der Wahrheit geboren, von Gott. Und die seine Stimme hören, die sind seine rechten Diener und Kinder. Es war dies der letzte scharfe Pfeil, den der Herr in das Herz des Pilatus geschossen hat. Aus der Wahrheit sein musste dieser Heide, um gerettet zu werden. Das heißt, er musste eben aus dieser sich ihm nahenden Wahrheit Jesu ein herzliches Verlangen schöpfen, nach der Erkenntnis der Wahrheit. dann würde er die Stimme Jesu hören und verstehen, als seines Königs Stimme. Ja, dann wäre er selig geworden, wenn er ihr hätte folgen wollen. Denn die Wahrheit, die will geliebt sein, dann lässt sie sich erkennen. Ohne Liebe zur Wahrheit bleibt sie uns aber verborgen, und aus uns selber kommt sie schon gar nicht. Allein Gott schenkt sie seinen Söhnen in Christus, wie Jesus in Johannes 8,47 zu den Juden sagt, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, und darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Es besteht ein kausaler Zusammenhang von Kommen und Haben zum Tun der Wahrheit. So steht es in Johannes 3, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und in Johannes 7 steht, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Pilatus wäre berufen gewesen, auch er, nicht zu widerstreben, nicht sich abzuwenden, wenn die Wahrheit Gottes an das Herz klopft. Denn Gottes Liebe wirbt um Gegenliebe. Hast du mich lieber als diese, wird Petrus dreimal gefragt von Jesus. Und wie reagiert hier Pilatus? Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Er wartet ja nicht wirklich auf eine Antwort. Er dreht sich um und geht weg von Jesus. Geht hinaus zu den Juden. Und seine Äußerung, was ist Wahrheit, ist auch keine Frage, ist vielmehr ein Ausruf. Nicht ein nach der Wahrheit begieriges Sehnen, sondern eine von Ekel an der Wahrheit gesteuerte Missbilligung. Als gelernter Mensch, sprich gelernter Sünder, ist einem diese Regung ja nicht unbekannt. Für Pilatus war das Reich Christi ein Reich, das man spielt. Wie man eine Komödie spielt oder ein anderes Spiel, das ist der Kommentar Martin Luthers hierzu. Warum fällt er denn jetzt nicht nieder vor Jesus und ruft, Herr, hilf meinem Unglauben? Warum klagt er nicht, was bin ich nur, dass ich noch nie die Wahrheit erkannt habe? Aber nein, eiskalt geht er weg, zuckt vornehm die Achseln und spricht lapidar, was ist Wahrheit? Ja, was das ist? Das ist das Bild des Menschen, das Gott uns hier aufzeigt, wie das Wort sagt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was ist Wahrheit? So wie Christus gelitten hat und der Pontius Pilatus, so leiden seine Boten auch heute in dieser Pilatus-konformen Welt, die sich die Augen zuhält und trotzig spricht, das weiß man nicht. Ja, du armer Mensch, du wirst einmal vor Gott stehen im Gericht und zugeben müssen, dass du aus Liebe zur Lüge nicht an das Licht der Wahrheit kommen wolltest. Machen wir jetzt einen großen Schritt im Evangelium und betrachten wir noch den König Herodes, zu dem Pilatus den Herrn gebunden gesandt hatte, weil er erfahren hatte, dass dieser Mensch aus Galiläa sei. Ist doch sehr praktisch, so eine Erkenntnis. Man entledigt sich auf elegante Weise der Wahrheit. In Herodes offenbart sich der Sinn der Weltlinge, die sich unter das Volk Gottes mischen, ja sich sogar über dieses erheben, denen der Glaube an die Wahrheit Christi natürlich aber keine Herzenssache ist und die sich, wenn schon, nur mit göttlichen Dingen befassen, weil sie etwas Neues hören möchten, etwas Merkwürdiges, etwas Rätselhaftes. Auch jene gleichen dem Herodes, die die Heilige Schrift zwar lesen, aber nicht um darin den Heilsweg zu erkennen, sondern um der Eitelkeit ihrer Wissbegierde zu frönen. Sie studieren und kommentieren Streitfragen über Glaubenssachen, nicht aber um die Wahrheit zu erkennen, sondern um sich zu suhlen in den Wunden der Gemeinden. Predigten denen ihnen nicht zur Erbauung, sondern als Ohrenkitzel, damit sie neuen Stoff und Munition kriegen für ihr loses Geschwätz. Und deshalb war der Ausgang, der dann nahezu logisch zu Hohn und Spott gegenüber dem Herrn führte, Jesus antwortete ihm nichts, dem Herodes, auf dessen Fragen und Heischen nach einem Zeichen. Jesus wurde dann wie ein Fantasiekönig behandelt, wie ein Gaukler, wie ein ausgeblasenes Licht und ein erbärmlicher Narr. Man legt ihm einen alten, zerlumpten Königsmantel um und sendet ihn lachend an Pilatus zurück. Zu viel zum Umgang mit der Wahrheit vom Menschen her. Was wir bisher verhandelt haben, waren Beispiele, biblisch, geschichtlich, bewiesene Tatsachen, die den Zustand des Menschen gegenüber der Wahrheit bezeugen. Denn Gottes Mund spricht deutliche Worte über unsere Abstammung von dem Vater der Lüge, des Menschenmörders von Anfang an, in dem nicht die Wahrheit ist. Die schreckliche Konsequenz dieser unserer natürlichen Herkunft findet sich im Wort Gottes unter anderem im anfangs zitierten Vers an die Christen in Rom beschrieben, als da steht, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Und diese Tatsache wurde aber auch schon zu Moses Zeiten niedergeschrieben. Im 4. Buch Mose im Kapitel 23 steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Im Römerbrief finden wir auch noch an anderen Stellen Gottes Ansicht über den fatalen Umgang des Menschen mit der Wahrheit. Da steht in Kapitel 1 schon, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und 6 Verse weiter steht, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Sind sie alle Lügner, die Menschen, dann betrifft ihr sündhaftes Tun Gott und sie selber und ihre Mitmenschen. Das heißt, sie können Gott nicht in Wahrheit gegenübertreten, auch nicht in und nach der Bekehrung. Sie lügen sich in die eigene Tasche. Sie belügen sich mit ihren Gedanken und Worten und ihrem Verhalten und sie belügen ihre Zuhörer, ihre Kinder und Kindeskinder und die anderen Menschen. Sie belügen sie in der Gegenwart und auch für die Zukunft, in der Geschichtsschreibung, in der Zeitung, in ihren Briefen, im Kaffeekränzchen, am Telefon, in der Erziehung, im Altersheim, im Berufsleben, im Verkauf. Sie lügen mit ihren Argumenten und mit ihren Entschuldigungen. Der Mensch lügt allemal, ob er literarisch, ideologisch oder akustisch Spuren hinterlässt, was durch die heutigen Medien eine enorme Steigerung erfährt, und er steht vor allem Gott, seinem Schöpfer, der ihn retten will, als Lügner gegenüber. Es ist ein verzweifelt böses Leiden. Die meisten geben ja nicht ungern zu, dass jeder Mensch ein Sünder sei, aber dass jeder Mensch ein Lügner sei, dagegen wehrt man sich oft heftig. Damit schließt sich aber der Kreis und die Lügenhaftigkeit ist erneut bewiesen. Und dadurch ergibt sich logisch, dass das Lügen, belogen werden und sich belügen lassen, als Täuschung und Schleier existenznotwendig ist in dieser Welt, von der Christus nicht ist und wo sein Reich nicht zu finden ist. Als einer, der 46 Jahre in einem größeren Zeitungsverlag tätig war, weiß ich, wovon ich hier spreche. Es tut mir immer noch weh, wenn ich die mediensüchtigen Menschen sehe. Sie wollen aber auch angelogen sein, mit banalen wie auch schrecklichen Dingen informiert sein und abgelenkt sein und so das wahre Gut vermeiden, wie Pilatus. Sie wollen sich nicht der Wahrheit stellen, sie hat ihnen ein zu fremdartiges Wesen. Christen laborieren genauso an der Differenz zwischen Wahrheit und Lüge, sprich Christus und wir. Und das im Gebet, in der Predigt, beim Bibellesen und untereinander. Wahrheit und Lüge ist wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Es gibt keine Grauzone. Wir sind von Natur aus der Lüge verhaftet. In Christus aber ist keine Lüge, nur Wahrheit. Und Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Um das jetzt vorsichtig in den Raum zu stellen, das ist aber auch schon alles bei uns. Das ist aber enorm viel. Das ist das Evangelium vom Sohn. Wir haben damit den Draht für die Wahrheit und zur Wahrheit in Christus. Wir haben die Verbindung zur Wahrheit in ihm. Und wer immer nun, wie der Herr sagt, aus der Wahrheit ist und immer noch auf der Erde weilt, der ist aber immer noch Mensch. Er ist in Christus errettet. Aber er ist nicht in sich selbst die Wahrheit in Person. Und Jesu Wort besagt ja nicht, wer aus der Wahrheit ist, der spricht nur mir die Wahrheit oder der redet meine Worte in Wahrheit, sondern Jesus sagt, der hört meine Stimme, meine Stimme. Wir verstehen. Das gilt es zu beachten. Er hört die Stimme dessen, der die Wahrheit in Person ist und ist selbst aus der Wahrheit. Aber dieser Gläubige ist auch Mensch. Und da heißt es aufpassen. Auch heute, gerade hier, bei dieser Predigt. Denn die Frage ist ja, die hat der Prediger besondere oder kleine Vorlieben, betont er irgendetwas mehr? Und was will er damit erreichen oder vermeidet er gewisse Worte Gottes? Jeder von uns hat ja auch eine geistliche Herkunft, auch die beliebtesten Prediger. Und wenn ein Christ von Gott zu nichts gemacht worden ist, wie es ja sein soll, damit er sich als Mitgekreuzigter demütig verhält, nach dem Satz, ich lebe aber nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir, dann gibt es da ein Gebiet in seinem Leben oder auch mehrere, wo er völlig zuschanden geworden ist. Die Welt würde sagen, den wunden Punkt oder die Achillesferse. Nun, wie wird er predigen? Wie wird er evangelisieren, der Mensch? Was wird er betonen? Welche Passagen wird er denn vermeiden? Wir sehen schon, nicht wahr? Da wird einer zu gesetzlich an manchen Punkten, ein anderer zu sozial weich. Ja, wo bleibt die Wahrheit? Schau, und du sitzt jetzt drin und hörst zu. Die Predigt gefällt dir oder nicht. Aber warum? Warum diese Vorlieben? Es kommt darauf an, die Stimme des Herrn zu hören. Haben wir vergessen, dass der Widersacher meistens über das Wort Gottes an uns herantritt und es verdreht, mal mehr, mal weniger, aber doch. Ist das die Wahrheit, was der Mensch heraussucht, um andere damit zu belehren? Wie viele christliche Ehefrauen wünschen sich, dass ihr Mann sich bekehrt? Aber wozu? Ist es eine wahrhaftige Bitte an den Herrn? Werden sie auch untertan sein? Sind sie es heute? Aber was für ein Gebiet tut sich da auf, nicht wahr? Ob Christ oder Christin, ob Prediger oder Hörer, wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt der Herr. Und es bleibt beim Urteil Gottes. Er selbst ist wahrhaftig, alle Menschen aber sind Lügner. Und da macht unser heutiges Zusammensein keine Ausnahme. Das können und dürften wir uns ja niemals schönreden. Es ist das alles auch kein wirkliches Problem in Christus für Gott. Im Gegenteil, diese Aussagen, jeder Mensch ist Lügner und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, die sind ja äußerst heilsam, weil sie den Sinn und die Qualität des Evangeliums vom Sohn hervorstreichen. Die Wahrheit ist und bleibt Christus, so wie unser gesamtes Heil, unsere Gerechtigkeit vor Gott und die uns von Gott gegebene Weisheit und die Erlösung, alles das ist Christus, ist in Christus und nicht in uns. Jene, die Jesu Stimme hören, sind aus der Wahrheit, aber sie hören ja zum Beispiel auch sich selber, ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Meinung, auch wenn sie vor der Stimme der Fremden fliehen, wie Christus festgelegt hat in Johannes 10,5. Aber sagen wir es noch einmal, ein Mensch, der aus der Wahrheit ist, weil er Christus angehört, weil er Teil des Leibes Christi ist, weil er Eigentum und Sklave seines Erlösers geworden ist, solcher Mensch, den niemand aus der Hand Jesu und aus der Hand des Vaters reißen kann, der spricht dennoch von sich aus nicht die Wahrheit. Aber das ist besser. Er hört die Stimme dessen, der die Wahrheit ist, und kann andere zur Wahrheit führen, zu Christus. Und diese Grenze, diese Unterscheidung muss uns zutiefst bewusst sein. Woher kämen denn die Abgrenzungen, die Gruppierungen, die unterschiedlichen, einander nicht ergänzenden Auslegungen des Wortes Gottes? Woher all die Dinge, die in christlichen Versammlungen vorkommen, all das, was es in der Welt auch gibt? Und was tun mit unseren störenden Herzensgedanken? Ja, jetzt mitten in dieser Predigt, sowohl im Prediger als auch in der Zuhörerschaft. Woher all das innere Störfeuer, das wir bestenfalls uns sofort unserem Herrn zu Füßen legen werden und zum Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen? Oder eben nicht? Und dazu gibt es die Anweisung im 2. Korintherbrief, die ja unterstreicht, dass Gott wahrhaftig ist und wir unseren lügenverhafteten Erdenwandel in Christus zu bekämpfen haben, als da steht im Kapitel 10, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Es ist sehr wichtig, auseinanderzuhalten, was in Gott ist und was in unserem Fleisch ist, im Fleisch des alten Menschen, als Glaubensgeschwister, und natürlich in jedem, der dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam ist. Ist es nicht enorm befreiend, im Umgang miteinander zu wissen, hier spricht ein Lügner zu einem Lügner, aber wir beide haben in Christus Zugang zur Wahrheit und hören, weil wir beide Christi Eigentum sind, seine Stimme. Ich muss mir damit nicht mehr selber glauben und meinen Vernunftschlüssen und Spinnereien nachhängen und nicht mehr meinen Unmut frönen über andere Menschen. Wir alle wären ja hilflos verloren, was die Wahrheit betrifft. Wir hätten keinen Zugang zu ihr. Wir würden ausnahmslos weiter dahin vegetieren in der Lüge und untergehen. Wäre nicht in Christus die Wahrheit in Person erschienen und uns begegnet? Alles, was der Mensch an Religion hat, kann nicht aus der Wahrheit sein. Der Ursprung und das Gedeihen der Religionen ist vom Vater der Lüge und der steht nicht in der Wahrheit. Ja, was dünkt uns denn, wenn wir hören, dass sich Menschen aus religiöser Überzeugung auf die Gräber von christlichen Predigern legen, um deren geistliche Kraft in sich aufzunehmen? Ja bitte, was hat das mit der Wahrheit zu tun? Zugegeben, es ist ein krasses Beispiel, aber nicht untypisch für die Lüge, für die religiöse Gläubige besonders empfänglich sind. Und so hat auch menschliche Logik nichts zu suchen im Verkündigen des Evangeliums Gottes von seinem Sohn. Denn menschliche Logik fasst zwangsläufig falsche Schlüsse, weil sich die menschliche Logik immer um sich selbst dreht und immer wieder bei sich selber landet. Für die menschlich-religiöse Logik ist der Mensch an sich, ist das Ich der Mittelpunkt allen logischen Denkens, auch in Glaubensdingen. Ja, wo gehst du denn hin mit deinen Fragen? Gehst du zum Menschen, zum Lügner, zum anderen und bleibst du hängen in deinen eigenen Überlegungen, die aus demselben Sumpf stammen, oder gehst du zu dem, der die Wahrheit ist? Jede menschliche Seelsorge wird so nicht nur zur Farce, sondern zum Schaden für den anderen. Es sei denn, ich schicke die Menschen konsequent zu Christus allein, zur Wahrheit hin. Ist doch kein Mensch gefeit vor Irrtümern in der Schriftauslegung, wenn schon nicht im großen Stil, dann im Detail, denn das lügnerische Herz betrügt uns, wo es nur kann. Gott aber verlangt nach Wahrheit im Innersten. Und daher hat er Maßnahmen getroffen, damit seine Kinder nicht in ihrer Misere verloren gehen. Er hat uns als Gerettete in Christus hineinversetzt und gibt uns seinen Heiligen Geist. Und da steht in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und 1. Johannes 2, 27 sagt, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr. Und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Nun gilt es darauf zu achten, dass wir in dieser Weise Gottes Wort der Wahrheit aufnehmen und auch weitergeben, wo wir dürfen. Und nichts dazu mischen aus dem sündigen Lügentopf in unserem Inneren, der immer wieder mitmischt und mitredet. Unser Herr hat uns ja gesagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Alles darüber ist von übel. Ohne die Stimme unseres Herrn sind wir verloren in unserer Lügenhaftigkeit. Genauso verloren, ja noch mehr als in den uns sonst bewussten Sünden, denn die Lügenfabrik im Inneren unseres alten Menschen, die produziert ohne Unterlass. Und dann denken und überlegen und mutmaßen wir beurteilen und richten ununterbrochen, da können wir gar nicht aus. Wir träumen, stellen uns etwas vor die Augen, wünschen, hoffen, dichten und trachten und wissen doch, dass schon im ersten Buch Mose dieses unser Tun als böse von Jugend auf definiert worden ist. Sehen wir die Verlorenheit, der wir ausgeliefert sind? Wir können nur mit Paulus ausrufen, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und es gibt eine, Aber nur eine Lösung für diese ungeheure Sündermisere, und Paulus spricht sie auch gleich im nächsten Vers an: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Johannes setzt in seinem ersten Brief voraus, dass wir das alles richtig erfasst haben. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Was das Ende anbelangt, hängt viel davon ab, ob wir die Wahrheit lieben und wissen, wohin, zu wem wir diesbezüglich zu gehen haben. Denn Gottes Wort warnt uns hier eindringlich in Offenbarung 21 im Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und etliche Verse weiter, Vers 27, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, in die himmlische Stadt, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Im Kapitel 22, Vers 15 steht, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Gott verlangt Wahrheit im Innersten. Halten wir uns deshalb an das Gebot Jesu, an das beste Angebot, das der Himmel uns offeriert, in Jesu Befehl, bleibt in mir. Und dann hören wir von seiner Stimme her die freudige Bestätigung: Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und in der Wahrheit wandeln heißt, Christi Stimme hören und im Sinne des Gehörten in ihm bleiben und wandeln. Und seine Befehle sind nicht schwer, denn der Vater weiß genau, was wir wirklich bedürfen. Und in 1. Johannes 3 steht, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Wie wir Christus, den Herrn, angenommen haben, so sollen wir auch wandeln in ihm. Es steht im Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Im Psalm 119, 43 sagt uns das bekannte Wort, und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Ein paar Worte noch zum Abschluss dieser Stunde. Es ist besser festzuhalten, ich bin ein Lügner, wie Gottes Wort sagt. Aber mein Herr Jesus ist die Wahrheit. Und nur in dieser Erkenntnis kann ich im Sinn Gottes mit meinen Mitmenschen umgehen, wie es sich gehört, und bin kein Blender mehr. Auch im Gebet muss mir bewusst sein, hier kniet jetzt ein in sich verlorener Lügner vor Gott. Ein Lügner, der aber um Christi willen, als Christi Eigentum aus der Wahrheit ist, der die Wahrheit hört durch Jesu Stimme und der in Christus die Wahrheit im Innersten wohnen hat. In Christus und nirgends sonst ist Wahrheit für uns. Erkennen wir es recht? So bleibt alle Hilfe und Gnade und alle Ehre ihm allein und dem Vater. Wie in Johannes 17, 3 steht, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen. Amen.